Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Mittwoch, den 20. November. Heute mit folgenden Themen. WissenschaftlerInnen der Universität Bern ist ein wichtiger Durchbruch in der Malaria-Forschung gelungen. Ihre Entdeckung könnte dabei helfen, Malaria irgendwann gänzlich auszurotten.
Es ist immer ein Wettlauf mit dem Parasiten. Solange der Parasit nicht komplett ausgerottet ist, wird es immer so sein, dass wir dabei sind, Medikamente zu entwickeln. Und sobald wir diese einsetzen, werden innerhalb von wenigen Jahren die ersten Resistenzen auftreten. Das ist eigentlich so gut wie nicht zu verhindern.
Dann 30 Jahre UNO-Kinderrechtskonvention, ein Rück- und Ausblick auf eine Revolution für die Kleinsten der Gesellschaft.
Zum ersten Mal erhielten die Kinder fundamentale Rechte, wie das Recht auf Schutz, das Recht auf Nahrung zum Beispiel, aber auch das Recht auf die Beteiligung bei Entscheidungen, die sie betreffen.
Und zum Schluss sprechen wir noch mit ihm hier.
Kinder stellen alle Fragen, die möglich sind. Also kann man ihnen auch Antworten zumuten.
Klimawandel und Flüchtlingskatastrophe, dies sind zwei Themen, welche im traditionellen Weihnachtsmärchen bei Konzerttheater Bern verhandelt werden. Es heißt Cengalo, der Gletscherfloh, verfasst hat es Kabarettist Franz Hohler. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Partei der Arbeit, PDA Bern, hat eine Motion eingereicht, welche den öffentlichen Verkehr in Bern und Biel kostenlos machen will. Ein solcher Schritt wäre nicht nur sozial, sondern auch gut fürs Klima, so die PDA in einer Medienmitteilung. In Luxemburg ist diese Forderung schon bald Realität. Bahn, Bus und Tram sind im westeuropäischen Kleinstaat ab Anfang nächsten Jahres gratis. Ebenso testet die norddeutsche Stadt Hannover den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr. Die maltesische Polizei hat heute früh einen der prominentesten Unternehmer des Landes festgenommen. Das schreibt die österreichische Zeitung Der Standard. Jürgen Fennech ist in Zusammenhang mit dem Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia verhaftet worden. Caruana Galizia kam vor rund 2 Jahren durch eine Bombe, welche an ihrem Auto angebracht war, ums Leben. Jürgen Fennech ist Direktor und Miteigentümer einer Unternehmensgruppe, die vor einigen Jahren eine große Energiekonzession des maltesischen Staates für den Bau eines Gaskraftwerkes auf der Insel erhielt. Im Februar 2017, 8 Monate vor ihrem Tod, schrieb Caruana Galizia an ihrem Blog über eine mysteriöse Firma in Dubai namens 17 Black Limited und behauptete, sie sei mit maltesischen Politikern verbunden, ohne Beweise dazu zu veröffentlichen. Sie konnte nicht herausfinden, wer die Firma besaß. Eine Untersuchung der Nachrichtenagentur Reuters ergab später, dass Fennech der Eigentümer war. 3 Männer wurden im Zusammenhang mit dem Mord an Caruana Galizia bisher festgenommen und angeklagt. Sie sollen den Sprengsatz gebaut und gezündet haben. Wer die Tat in Auftrag gab, ist bis heute unklar. Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben gestern Nacht Angriffe auf Ziele in Syrien geflogen. Es soll sich um Stellungen von Truppen handeln, die vom Iran unterstützt werden. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, Israels Armee habe 5 Raketen auf den Süden von Damaskus abgefeuert. Die israelische Luftwaffe hat in der Vergangenheit mehrfach Ziele in Syrien angegriffen. Israel will damit verhindern, dass der Iran seinen Einfluss in Syrien militärisch weiter ausbaut. Der Iran unterstützt im syrischen Bürgerkrieg die Regierungstruppen. Seit letztem Freitag gehen im Iran Menschen auf die Straße, um gegen eine Erhöhung der Benzinpreise zu demonstrieren. Laut Amnesty International seien bis anhin über 100 Menschen ums Leben gekommen, etwa 1000 kamen in Gewahrsam. Amnesty schreibt in einer Medienmitteilung, es gäbe verifiziertes Videomaterial und Aussagen von Augenzeugen. Diese belegten ein Muster gesetzeswidriger Tötungen durch iranische Sicherheitskräfte. Das Vorgehen des Irans gegen die Demonstrationen löste international Kritik aus. Das UNO-Menschenrechtsbüro rief die Regierung in Teheran auf, mit der Bevölkerung in einen Dialog zu treten. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag und auch am Freitag gibt's früh noch wenig Hochnebel. Tagsüber wird's dann teilweise sonnig bei Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad. Samstag und Sonntag könnte sich die Sonne auch ab und zu durchsetzen. Das Thermometer steigt auf bis zu 6 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Weltweit sterben jährlich rund 500.000 Menschen an Malaria, darunter vor allem Kleinkinder. Die Infektionskrankheit gilt damit nach wie vor als eine der schlimmsten ihrer Art, vor allem deshalb, weil sie nur sehr schlecht behandelt werden kann. Bislang gibt es keine Impfstoffe und nur einige wenige Medikamente, die dem Erreger wirklich gefährlich werden könnten. Einem Forschungsteam an der Universität Bern ist nun aber ein entscheidender Durchbruch gelungen. Sie haben herausgefunden, wo sich die genetischen Schwachstellen des Malaria-Parasiten befinden und lösen damit eines der letzten großen Rätsel. Bereits vor einem Jahr hat das Forschungsteam eine interessante Entdeckung gemacht, die für die Erforschung des Malaria-Parasiten von großer Bedeutung war. Die neuesten Ergebnisse könnten nun mittel- oder langfristig dafür sorgen, dass Malaria dereinst sogar gänzlich ausgerottet werden kann. Salim Staubli sprach mit dem Zellbiologen und Forschungsleiter Volker Häusler und wollte von ihm wissen, was er und sein Team nun genau herausgefunden haben.
Das Projekt, das wir vor einem Jahr veröffentlicht haben, war ein sehr anwendungsbezogenes Projekt, wo wir wirklich also ein neues Molekül entdeckt haben, was wirklich den Erreger am Eindringen und am Austreten aus der Zelle, die er infiziert, stoppen kann. Jetzt war das ein riesiges Unternehmen, das wir jetzt angefangen haben. Das ging über 3 Jahre und es waren 4 große Institutionen beteiligt. Aus dem In- und Ausland. Und dabei ging es darum, wirklich das gesamte Genom des Parasiten unter die Lupe zu nehmen. Und das, was wir jetzt gemacht haben, war, dass wir einen Großteil dieses Genoms wirklich ausgeschaltet haben, und zwar eins für eins, Gen für Gen. Und dann geschaut haben, welche Effekte diese Deletion, also dieser Knockout, wie man auch im Fachjargon sagt, wie dieser Knockout sich auswirkt dann auf den gesamten Lebenszyklus des Parasiten.
Sie haben es bereits angesprochen, ein solcher Erfolg kommt ja nicht von ungefähr, sondern ist auch mit einem enormen infrastrukturellen Aufwand verbunden. Wie umfangreich war denn dieser Aufwand, den Sie jetzt in Kauf nehmen mussten, auch an der Universität Bern, bis zur Veröffentlichung Ihrer neuesten Erkenntnisse?
Ja, das ist noch eine interessante Geschichte, weil das Ganze hat natürlich angefangen mit einer Idee von 2 Gruppenleitern, nämlich dem vom Sanger-Institut in Großbritannien und mir, dass wir uns auf einer Tagung getroffen haben. Und wir hätten nie gedacht, dass das Ganze sich in solche Dimensionen entwickelt. Aber es war am Schluss dann wirklich tatsächlich so, dass wir hier in Bern fast das gesamte Labor auf dieses Projekt abgestellt hatten. Im Labor sind wir so zwischen 12 und 17 Leuten und mehr als die Hälfte der Leute hat wirklich komplett nur für dieses Projekt gearbeitet. Und ganz ähnlich war das am Sanger-Institut, ganz ähnlich war das in Holland, in Leiden, sowie auch in Lausanne, wo sie dieses Modeling gemacht haben, was auch sehr wichtig war für dieses Projekt.
Nun geht es mir natürlich auch um die Frage aller Fragen. Wie entscheidend sind denn nun Ihre Forschungsergebnisse im Hinblick auf die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen?
Das, was wir jetzt gemacht haben, würde man eigentlich immer noch so in den Bereich der Grundlagenforschung tun. Wir sind ja Zellbiologen von Haus aus hier in Bern am Institut für Zellbiologie. Das ist als allererstes Mal ein biologisches Projekt, was wir da angefangen haben, um die Biologie des Parasiten zu verstehen. Aber wir haben natürlich sehr wohl immer ein Auge darauf, wo kann man natürlich solche Erkenntnisse auch anwendungsbezogen einsetzen. Und da bietet natürlich so eine genomweite Studie fantastische Möglichkeiten. Wir haben mit dieser Studie und zusammen mit den Modellern aus Lausanne haben wir 7 Stoffwechselwege definiert, die essentiell sind für den Parasiten in verschiedenen Lebensphasen, vor allem in der Frühphase, die wir hier in Bern untersuchen. Und das sind jetzt alles potenzielle Ansatzpunkte für eine Therapie, für eine Malaria-Prophylaxe zum Beispiel.
Genau, ich schließe da kurz an mit einer etwas allgemeinen Frage. Nach wie vor sterben ja an der Krankheit Malaria weltweit immer noch fast 500.000 Menschen jährlich. Gibt es denn dennoch, nicht zuletzt eben jetzt auch dank Ihren Forschungsergebnissen, Hoffnung, dass sich das eben im Verlauf der nächsten Jahre oder der nächsten Jahrzehnte ändern könnte?
Genau, also sehr praktisch gesehen ist dieses Ergebnis, was wir letztes Jahr erbracht haben, wirklich auf dem Weg dahin, dass wir tatsächlich ein neues Medikament entwickeln wollen. Also das würde natürlich ganz, ganz direkt einen Effekt haben, die Malaria weiter einzudämmen und vielleicht letztendlich dann auch noch auszurotten. Aber eben genau das Ausrotten, dazu braucht es eben eine sehr, sehr detaillierte Kenntnis der Biologie. Man muss alle Nischen des Parasiten, in die er eingedrungen ist, erkennen. So zum Beispiel gibt es in der Frühphase, die Leberphase, mit der wir arbeiten, eine Dauerform, die über viele Jahre in der Leber verbleiben kann. Darüber wissen wir so gut wie nichts. Und jetzt können wir zum ersten Mal sagen, okay, wir können uns jetzt Stoffwechselwege anschauen, die für einen Parasiten notwendig sind, auch während seiner Dauerformen, und dann damit auch gegen diese Dauerformen angehen, was absolut unabdingbar ist, wenn man dereinst die Malaria ausrotten möchte.
Nun haben Sie mir beim letzten Mal erzählt, dass es eben schwierig ist, ein Medikament zu entwickeln, das langfristig wirksam ist gegen den Malaria-Erreger, weil dieser Erreger Resistenzen entwickeln kann. Gibt es denn da dennoch eine Möglichkeit, ein Medikament zu entwickeln, das auch längerfristig hält?
Es ist immer ein Wettlauf mit dem Parasiten. Solange der Parasit nicht komplett ausgerottet ist, wird es immer so sein, dass wir dabei sind, Medikamente zu entwickeln, und sobald wir diese einsetzen, werden innerhalb von relativ kurzer Zeit, also innerhalb von wenigen Jahren, werden die ersten Resistenzen auftreten. Das ist eigentlich so gut wie nicht zu verhindern. Natürlich gibt es Beispiele, gerade mit dem Inhibitor, den wir vor einem Jahr oder dem Hemmstoff, den wir vor einem Jahr gefunden haben, der gleichzeitig mehrere Wege des Parasiten im Lebenszyklus angreift. Also es gibt tatsächlich schon Hoffnung, dass wir in der Medikamentenentwicklung immer besser werden und dem Parasiten immer so ein kleines Stückchen voraus sind. Das wäre in der Tat unser Ziel, jetzt erstmal mittelfristig. Langfristig kann es nur sein, einen Impfstoff gegen Malaria zu entwickeln und damit dann letztendlich Malaria ganz auszurotten. Und das ist eben der große Vorteil unserer Studie. Das zeigt uns nicht nur Schwachstellen des Parasiten auf, die wir dann in der Medikamentenentwicklung einsetzen können, sondern wir können zusätzlich jetzt auch noch bestimmte Gene des Parasiten ausnocken und damit abgeschwächte Parasiten herstellen, die wir dann für Impfstudien heranziehen können. Das ist eines der wichtigen Punkte neben der Medikamentenentwicklung.
Das sagt Volker Häusler, er ist Professor und Forschungsleiter am Zellbiologischen Institut der Universität Bern. Weitere Infos zu den Forschungsergebnissen rund um Malaria gibt es auch auf unserer Webseite info.rabe.ch. Gleich geht's hier weiter mit einem Bericht über die UNO-Kinderrechtskonvention. Erst hören wir aber Musik von einem, welcher sich auch gegen Malaria ausspricht. Hier ist Fortet mit No More Mosquitoes. We'll be right back.
Rabe Info.
Heute feiert die UNO-Kinderrechtskonvention ihr 30-jähriges Jubiläum. Ihre Verabschiedung im Jahre 1989 war eine Revolution, doch bei der Umsetzung hapert es immer noch an allen Ecken und Enden. Zum Jubiläum haben 6 Kinderrechtsorganisationen gemeinsam einen ausführlichen Bericht veröffentlicht, worin sie nun eine zweite Revolution fordern. Wilma Rahl sprach mit Tatjana Abli vom Kinderhilfswerk Terre des Hommes in Lausanne.
Heute vor 30 Jahren trat die UNO-Kinderrechtskonvention in Kraft. Warum war das damals ein solch großer Meilenstein?
Also die Entwicklung der Kinderrechte war ein längerer Prozess über das ganze letzte Jahrhundert. 1959 wurde dann die Erklärung der Rechte des Kindes verabschiedet von den Vereinigten Nationen. Das war jedoch für die Staaten nicht bindend. Es war nicht obligatorisch und sie mussten es nicht implementieren. Und nach jahrelanger Diskussionen wurde dann endlich 1989, vor genau 30 Jahren, die Kinderrechtskonvention angenommen, die wirklich ein wichtiges Dokument war, dass sie die Staaten dazu verpflichtet, sich aktiv zum Wohl der Kinder einzusetzen. Zum ersten Mal erhielten die Kinder fundamentale Rechte, wie das Recht auf Schutz, das Recht auf Nahrung zum Beispiel. Und das war wirklich eine Entwicklung, die dazu beigetragen hat, dass das Kind als vollwertiger Teil der Gesellschaft angesehen wird und auch als Akteur, der aktiv an den Entscheidungen teilnehmen kann, die für das Kind getroffen werden.
Zusammen mit 5 anderen Kinderrechtsorganisationen hat Terre des Hommes einen Bericht verfasst zum aktuellen Stand der Dinge. Sie fordern darin eine zweite Revolution. In diesem Zusammenhang sprechen Sie all die Punkte an, die eben nach wie vor die Rechte und das Wohlergehen der Kinder bedrohen. Sie benennen zum Beispiel den Klimawandel als große Herausforderung, aber auch, dass in sehr vielen Staaten die Zivilgesellschaft schrumpft, also nicht mehr funktioniert. Warum ist das so verheerend für die Kinder?
Ich denke, mit der Zivilgesellschaft ist es genau in Ländern, in denen Krieg herrscht, an verschiedenen Orten, wie zum Beispiel in Gaza, wo die Institutionen nicht funktionieren, um die Kinderrechte zu garantieren, ist es wichtig, dass trotzdem die Organisationen weiterhin dafür kämpfen, dass diese Rechte trotzdem gewahrt werden, weil das sind die Kinder, die am meisten vergessen gehen. Und darum braucht es einen großen Effort, um zu kämpfen, dass es besser für die Kinder wird, dass der Ort, an dem sie leben, ein Ort ist, an dem sie sich entwickeln können und ihre Kindheit ausleben können.
Im Bericht nennen Sie einige ziemlich erschreckende Zahlen, zum Beispiel, dass 15 Millionen Mädchen, junge Frauen jährlich zu Sex gezwungen werden, dass 95.000 vor allem junge Männer getötet werden und darauf möchte ich kurz zu sprechen kommen, dass über 150 Millionen Kinder immer noch Kinderarbeit verrichten müssen. Ich habe kürzlich einen Artikel gelesen über eine Kindergewerkschaft in Bolivien und diese sagt klar, dass wenn es die Umstände verlangen, weil die Kinder halt irgendwie überleben müssen, sollen sie auch arbeiten können. Was sagt Terre des Hommes dazu?
Also Terre des Hommes sagt natürlich vor allem, ist es das Kind, das auch etwas dazu zu sagen hat. Kinderarbeit ist nicht generell schlecht, Kinderausbeutung jedoch schon. Das heißt, Kinder, die arbeiten, haben manchmal keine andere Möglichkeit als zu arbeiten. Es sollte aber ein gesetzlicher Rahmen haben, der verspricht, dass das Kind nicht ausgebeutet wird, dass das Kind nicht zu viel arbeiten muss, dass das Kind auch die Möglichkeit hat, in die Schule zu gehen. In Bolivien haben wir neulich gesehen, dass eben diese Kinder, die arbeiten, sogar dafür gekämpft haben, dass sie arbeiten dürfen. Und dort ist zum Beispiel die Situation, dass wenn die Kinderarbeit verboten wird, dass sie in die Illegalität hineinkommen. Das heißt, es ist besser, dass sie legal arbeiten dürfen, man aber einen gesetzlichen Rahmen macht, dass sie während der Arbeit beschützt sind und gleichzeitig Möglichkeiten haben für eine nachhaltige Zukunft für sie und ihre Familien.
Soweit Tatjana Ebli von Terre des Hommes Lausanne. Den Bericht gibt's online als PDF, den Link dazu auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info.
Er hat Generationen von Kindern geprägt und kann getrost als überragende Figur in der Schweizer Kabarettszene bezeichnet werden. Die Rede ist von Franz Hohler. In seinen zahlreichen Büchern und Bühnenprogrammen hat Franz Hohler immer zwei Seiten offenbart. Einerseits seine große Freude am poetischen Fabulieren, andererseits politisches und soziales Engagement. Das ist auch im neuesten Werk des 76-Jährigen so. Für Konzerttheater Bern hat Franz Hohler das traditionelle Weihnachtsmärchen geschrieben. Es heißt Cengalo, der Gletscherfloh, und feierte letzten Freitag Premiere im Berner Stadttheater. Gisela Feutz hat Franz Hohler kurz vor der Premiere getroffen.
Franz Hohler, Sie haben den Text verfasst für das diesjährige Weihnachtsmärchen Cengalo, der Gletscherfloh. In wenigen Minuten geht hier die Premiere über die Bühne im Berner Stadttheater. Wie steht es um Ihr Befinden? Sind Sie nervös?
Tatsächlich bin ich etwas nervöser, als wenn ich selbst auftreten muss.
Haben Sie das Stück vorher noch gar nicht gesehen jetzt?
Doch. Also ich war zweimal in Proben dabei, aber ich war nicht in der Haupt- oder Generalprobe. Und zwar, weil mir die Regisseurin Meret Matter gesagt hat, dann kannst du sowieso nichts mehr ändern. Die Generalprobe, da geht es nur darum, ob man das Stück so durchkriegt, wie es sein soll. Ja.
Wie es der Titel des Stücks bereits sagt, ist Cengalo ein Gletscherfloh. Was ist denn dieser Cengalo für ein Charakter?
Vor allem wird ihm klar, dass mit seinem Gletscher etwas nicht mehr stimmt. Und er ist eigentlich ein ziemlich naiver Charakter. Also er muss sich von seinen Kindern aufklären lassen, wieso mit dem Gletscher etwas nicht mehr stimmt.
Es gibt ja noch eine zweite Familie, also einerseits diese Cengalos, andererseits die Ratters. Wie sind denn diese beiden verknüpft?
Ja, das sind zwei Gegenspieler eigentlich, weil die Cengalos leben so, wie man als Gletscherfloh lebt, nämlich in der Kälte. Die sind unter Null Temperaturen, bei denen die Gletscherflöhe leben. Und die Ratters, die haben eine Wohnkultur entwickelt, die weit weg geht von den Gletscherflöhen. Ein Schminefeuer und auch ein Swimmingpool. Und er fährt die Kinder mit einem Motorschlitten zur Schule. Und da entspannt sich dann auch der Konflikt zwischen den beiden.
Das Weihnachtsmärchen, ein lustiges Märchen, aber im Kern eine ernste Thematik. Sie haben es gesagt, also die Decke der Eissäule, die beginnt zu tropfen. Der Klimawandel ist omnipräsent. Flüchtlingsströme spielen auch noch ein Thema.
Ja, es kommen zwei Flöhe von den Fidschi-Inseln. Und zwar werden die Fidschi-Inseln durch den steigenden Wasserpegel überschwemmt. Und sie sind auf der Flucht und enden vor der Gletscherhöhle von Cengalo. Und die treten dann auch als Mitspieler auf, die auch dem Ganzen nochmal einen anderen Akzent geben.
Das sind eigentlich ziemlich gravierende Themen, die Sie verhandeln in einem Weihnachtsmärchen. Also einerseits der Klimawandel, andererseits Flüchtlingsströme. Das Stück ist gedacht für Kinder ab 6 Jahren. Ich stelle mir das nicht ganz einfach vor beim Erarbeitungsprozess. Wie detailliert will ich in die Thematik einsteigen? Wie fest will ich allenfalls schwarz malen?
Ja, ich glaube, die Schwarzmalerei wird durch das Komödiantische relativiert. Und natürlich ist es ein ernstes Thema, aber es wird humoristisch behandelt und abgehandelt. Und das ist eigentlich etwas, was ich jahrelang immer wieder gemacht habe, auch in meinen kabarettistischen Stücken, das Tragische so darzustellen, dass seine komischen Seiten sich entfalten, aber dass immer noch mit der Komik ein gewisser Schatten mitläuft. Und ich glaube, da ist so viel Dynamik drin, auch jetzt in der Inszenierung von Meret Matter und auch in der Musik, die sie zusammen mit Sibylle Eberli beigesteuert hat. Sie hat auch noch Songtexte gemacht, dass das Ganze, ja, dass es auch ein Stück Energie ausstrahlt, die depressiven Seiten des Motivs etwas mildern oder etwas überstrahlen eigentlich.
Ist auch eine Grundsatzfrage, soll man Kindern Tragik zumuten, aktuelle gesellschaftspolitische Themen, oder muss man das vielleicht sogar?
Ja, Kinder fragen ja danach, nicht? Und wer Kinderfragen kennt, weiß, die kommen früher oder später. Und zwar das ganze Spektrum, also von den Flüchtlingen bis zur Religion. Oder ich merke das auch, wenn ich in Schulklassen bin und die stellen mir Fragen, dann heißt es vielleicht, haben Sie ein Haustier? Das ist eine beliebte Frage. Wie viele Bücher haben Sie schon geschrieben? Glauben Sie an Gott? Und dann müssen Sie sich ein bisschen zusammennehmen und überlegen, was sie da sagen. Kinder stellen alle Fragen, die möglich sind, also kann man ihnen auch Antworten zumuten. Aber sie sollten schon so sein, dass sie die Kinder nicht entmutigen, sondern dass immer ein Stück Hoffnung dabei ist und immer auch der Gedanke, ihr könnt auch selber was dazu beitragen.
Ja, und wie ist es denn? Glaubt denn Franz Holler an Gott?
Es ist eine Frage der Tagesform. Wenn Sie mich heute fragen, dann sage ich, nicht, nein. Aber wenn Sie mich aber morgen fragen, ist es gut möglich, dass ich sage, doch, heute glaube ich an Gott.
Franz Holler haben wir gehört, sein Stück Cengalo, der Gletscherfloh, ein Stück für Kinder ab 6 Jahren, ist derzeit im Berner Stadttheater zu sehen, und zwar noch bis am 2. Januar. Alle weiteren Infos gibt's wie immer auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 20. November. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11, dann unter anderem mit der isländischen Band Sigur Rós. Beigetragen zu dieser Sendung haben Salim Staubli, Wilmar Rall und Gisela Feutz. Aus Nächstes kommt jetzt der Subkutan, heute mit dem Thema Herausforderungen beim Älterwerden. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Katrin Hiss. Schön, seid ihr dabei gewesen. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.